Wenn ihr jetzt gleich das Predigtthema sehen werdet, das wird jetzt gleich eingeblendet werden, seid ihr vielleicht ein bisschen verwirrt. Ich dachte, das Predigtthema ist Heiligkeit. Und wie wir in der Vorbereitung gesprochen haben, auch über das Predigtthema, da haben wir dann überlegt, naja, welche Lieder würden denn dazu passen, welches Thema, ja, es hat mit Heiligkeit zu tun, worum es geht, aber eigentlich geht es mir in der Predigt um einen Spezialfall, um ein Spezialgebiet der Heiligkeit, ein Spezialgebiet dessen, was es heißt, zur Ehre Gottes im Lichte eines heiligen Gottes zu leben. Es geht mir darum, wie wir mit einem Thema umgehen, mit einer Sache in unserem Leben, die uns alle angeht, mit der wir täglich konfrontiert sind, von Geburt bis zum Tod. Es geht mit der Predigt heute um den Umgang mit unserer Geschlechtlichkeit. Sexualität. Aber wenn jemand gedacht hat, da geht es jetzt in erster Linie um die leibliche Sexualität, kann man meinen, das trifft für mich gar nicht zu, ich bin ja gar nicht sexuell aktiv, bin Single, bin verwitwet oder bin noch zu jung dafür. Keine Sorge, es geht alle an. Das Thema Geschlechtlichkeit, Mann sein und Frau sein, das geht uns alle an vom Tag der Geburt bis zur Stunde unseres Todes. Wir sind Männer, wir sind Frauen, das gehört zu unserer Identität. Und wie wir damit umgehen, darum soll es in der Predigt gehen. Wir behandeln ja auch als Gemeinde insgesamt das Thema Abenteueralltag. Und die Sexualität ist ein Grund, warum der Alltag häufig recht abenteuerlich ist. Das bringt so manche Komplikationen mit sich, manche Aufregungen, manche Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wie gesagt, das Thema der Geschlechtlichkeit begleitet uns von der Stunde unserer Geburt an bis zur Stunde unseres Todes. Und wie wir damit konstruktiv umgehen, wie wir auch damit Gott gefallen können, durch unseren Umgang mit der Sexualität, darum soll es gehen. Vielleicht können wir jetzt mal die Übersicht sehen, die drei Punkte, die ich euch vermitteln möchte. Das hat es etwas unformatiert, also soll erstens, zweitens, drittens sein. Gott wollte mich, das ist der erste Punkt, der mir sehr wichtig ist, als Mann oder Frau. Das ist Gottes Idee, dass wir Männer sind und Frauen, männlich und weiblich. Das ist gut so und es ist sogar mehr als das. Es ist ein Hinweis, glaube ich, auf das Wesen Gottes selber, diese geschlechtliche Unterschiedlichkeit und Polarität. Es ist gut so, dass wir das sind. Eben dann im zweiten Punkt soll es darum gehen, dass unsere Geschlechtlichkeit etwas darüber widerspiegelt, wer Gott in sich selber ist. Der dreieinige Gott. Ich glaube, wir denken auch viel zu wenig darüber nach, was das bedeutet. Er ist Beziehung, er ist Liebesgemeinschaft in sich selber. Ein Gott und dennoch drei verschiedene Persönlichkeiten, wenn man so will, drei Personen in Gott. Und dann möchte ich noch, um auch praktischer und konkreter zu werden, einige Gruppen in der Gemeinde besonders ansprechen, was es aus meiner Sicht auch heißen kann und soll, mit unserer Sexualität, unserer Geschlechtlichkeit im Alltag umzugehen, heilig zu sein auf diesem Gebiet. Da werde ich einige Gruppen der Gemeinde speziell ansprechen und hoffe, niemanden damit nahe zu treten, aber es ist auch wichtig, Dinge zu konkretisieren für das Abenteuer Alltag. Ja, dieser erste Punkt, ich darf und soll mich an meiner geschlechtlichen Identität freuen und sie bewusst leben, bewusst dazu stehen. Ich finde es eigentlich schade, dass heute über die Geschlechtlichkeit und über die Sexualität häufig und in den Medien besonders so kontrovers berichtet und diskutiert wird. Es werden die Spezialfälle, die problematischen Situationen in den Mittelpunkt gerückt. Ich bin manchmal nicht nur erstaunt, sondern auch etwas verärgert, dass meine Kinder ständig mit einem bestimmten Thema konfrontiert werden und selber auch daherkommen, Homosexualität. Es ist so ein riesiges Thema und die Kinder sprechen ständig davon. Es wird auch in den Medien ständig transportiert, Liveball und so weiter. Das ist kein einfaches Thema, aber ich denke, es wird zu viel und zu früh darüber ständig geredet. Bevor man auch vielleicht positiv darüber spricht, wie schön es ist, dass Gott uns eben als Mann und Frau geschaffen hat, dass wir uns daran freuen, an dieser Unterschiedlichkeit mit all den Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringen kann im Alltag. Und dann werden auch die zwei Geschlechter, die wir haben, teilweise grundsätzlich in Frage gestellt. Unter anderem durch etwas, was sich Gender Mainstreaming auch nennt, sehr stark auch in den Behörden, in den öffentlichen Stellen gefördert, dass in Frage gestellt wird, dass es so etwas wie ein natürliches Geschlecht gibt. Von Natur her, von Geburt her, männlich und weiblich, unterschiedlich, verschieden, festgelegt auf ein Geschlecht. Und zum Teil gefällt uns das heute nicht, festgelegt zu sein. So festgelegt vielleicht sogar auf ein bestimmtes Geschlecht, Mann oder Frau, mit allem, was dazugehört. Manche meinen, im Namen der Freiheit müsste es doch auch möglich sein, sein Geschlecht frei zu wählen und frei zu bestimmen. Und wenn man so möchte, wenn auf der einen Seite weiblich ist und auf der anderen Seite männlich, dann könnte man sich auf dieser Linie irgendwo selber einordnen, wo man gerade möchte. Die Bibel, die Heilige Schrift, sagt uns etwas anderes dazu. Ich lese jetzt schon diese Verse aus dem ersten Buch Mose. So grundlegend für unser Verständnis unseres Wesens als Menschen. 1. Mose 1, 26 und 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, Gott ähnlich, wir sind Gott ähnlich. Und dann in Vers 27, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild oder Ebenbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Von Anfang an und auch noch vor dem Sündenfall. Von Anfang an die Schöpfungsabsicht Gottes, uns als zwei Geschlechter zu schaffen, und zwar ganz konkret als Mann und ganz konkret als Frau. Gott wollte es und es ist gut so. Und wir sollen uns daran freuen. Und dann wird, wenn es um Geschlechtlichkeit geht, heute vor allem über die leibliche Sexualität gesprochen oder in erster Linie daran gedacht. Sex. Und dann eben, ja, wird vieles ausgeblendet, was auch zu dem Thema gehört. Mann sein und Frau sein bedeutet doch nicht nur leibliche Sexualität, sondern viel, viel mehr. Es ist ein viel größeres und umfassenderes Thema und geht mich eben auch dann an, wenn ich in meiner Lebensphase nicht sexuell aktiv bin. Natürlich gehört zur Geschlechtlichkeit dann auch, und in, ja, gerade als Verheiratete, dann auch Zärtlichkeit, sexuelle Berührung, auch sexuelle Vereinigung dazu. Und das sind großartige Ausdrucksmöglichkeiten von Nähe, von Liebe, von Behutsamkeit, von Zärtlichkeit, von Anziehung, von Leidenschaft. Es ist schön, dass Gott uns das gegeben hat. Und es ist wichtig, auch darüber immer wieder nachzudenken und sich klarzumachen, das ist nicht etwas, was mit Gott nichts zu tun hat. Es ist auch nicht etwas, was vielleicht gar unrein wäre oder unsere Heiligkeit beeinträchtigen würde, obwohl das im Lauf der Kirchengeschichte auch häufig geglaubt wurde. Und dann hat man so häufig gemeint, na ja, dieser Stand, dieser Ehestand, das ist so für die nicht ganz so Vollkommenen, für die, die es halt nicht anders schaffen. Und da wird halt die Sexualität irgendwie immerhin kanalisiert und in Grenzen gehalten. Aber selbst da in der Ehe ist es vielleicht besser, nach einiger Zeit so eine Josefs-Ehe zu führen, eine platonische Beziehung und irgendwann ja dann nichts mehr miteinander sexuell zu schaffen zu haben. Ich hoffe, dass ihr nicht so denkt. Es ist etwas Schönes, was uns Gott da gibt, zur Bereicherung der Beziehung. Es kann die Beziehung stärken und festigen. Und das ist auch dazu da. Diesen Bund, den wir eingehen als Ehepaar, sich daran zu freuen. Ich werde nachher noch im dritten Teil ein paar konkrete Dinge dazu sagen, die mir wichtig sind. Aber eben auch die leibliche Sexualität ist eingeordnet in diesen Gesamtrahmen dieser Geschlechterpolarität, dieser Geschlechtlichkeit, die uns von Anfang an begleitet. Und ich bin geschlechtliches Wesen, auch wenn ich nicht sexuell aktiv bin. Das ist gut, dazu zu stehen, zu dieser geschlechtlichen Identität. Das heißt für mich zum Beispiel, ja, man muss jetzt nicht so als völlig unattraktives, geschlechtsneutrales Wesen rumlaufen, wenn man eben noch nicht im ehefähigen Alter ist oder wenn man Single ist oder wenn man nicht mehr verheiratet ist, sondern man darf sich auch als Frau, denke ich, auch weiblich geben. Man darf und soll sich auch entsprechend kleiden, entsprechend pflegen, entsprechend geben. Wenn wer von euch das Tagebuch eines frommen Chaoten kennt, das ist ein Buch, das mir sehr geholfen hat, über unsere Marotten als Christen mal zu lachen und zu sehen, dass das nicht unbedingt gleich Gotteslästerung sein muss, wenn wir über unsere eigenen Schwächen auch lernen zu lachen. Denn davon haben wir auch genug und unsere Eigenheiten als Christen. Es hat nichts damit zu tun, dass man Gott in Frage stellt oder dass man Gott irgendwie lästert gar, wenn man auch über die christlichen Marotten mal lacht und schmunzelt. Und da kommt eine Frau drin vor in diesem Buch, die ist so, die rühmt sich, dem Fleische abgestorben zu sein. Schon ziemlich lange. Und er meint, die erinnert ihn immer so an einen zerknitterten schwarzen Plastiksack, auch mit ihrer Kleidung. Und der Mann schaut auch reichlich unglücklich drein. Auf jeden Fall ist das ein Ehepaar, wo die sexuelle Beziehung scheinbar nicht mehr sehr viel bedeutet. Und man sich auch noch irgendwie vielleicht frömer dadurch vorkommt, dass man eben dem entsagt hat. Ich glaube nicht, dass das so ist, wie es sein soll und wie es Gott sich gedacht hat. Eine Frau soll eine Frau sein und bleiben. Und ein Mann soll ein Mann sein und bleiben. Das betrifft aber nicht nur das Äußerliche, nicht nur, wie ich mich nach außen hin gebe, wie ich mich kleide, wie ich mich pflege, sondern es betrifft auch bestimmte charakteristische Eigenschaften. Mir ist klar, dass das jetzt ein schwieriges Feld ist, wenn man über spezielle weibliche und spezielle männliche Eigenschaften spricht. Aber ich denke, es gibt von der Schöpfung her, von dem, wie es Gott sich gedacht hat und wie er uns geschaffen hat, dennoch bestimmte geschlechtsspezifische Unterschiede. Männliche und weibliche Eigenschaften. Eben, es beginnt beim Körperlichen. Männer sind im Allgemeinen doch kräftiger und muskulöser gebaut, kantiger. Frauen sind zarter gebaut, runder, weicher, weiblicher, wenn man so will. Und jetzt von den Persönlichkeitsmerkmalen her sind Frauen im Allgemeinen beziehungsstärker, mehr auf Fürsorge, auf Bewahrung bezogen. Mich erstaunt es oft, welche Antenne meine Frau hat für, wie es Leuten geht. Da muss bei mir schon ziemlich viel sein, dass ich endlich einmal drauf komme, was sich da eigentlich hinter den Kulissen abspielt oder vielleicht hinter der freundlichen Miene oder der fröhlichen Miene, dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steht. Unausgesprochen, da hat meine Frau wesentlich mehr Sensibilität dafür. Vielleicht ist es bei euch auch so, in eurer Ehe, in eurer Beziehung oder überhaupt im Umgang mit dem anderen Geschlecht, dass euch das auffällt. Männer sind im Normalfall oder häufig einfach sachbezogener, stärker auf Weltgestaltung bezogen, Frauen mehr auf Welterhaltung, wenn man so möchte, oder Beziehungserhaltung. Männer haben mehr väterliche Eigenschaften, Frauen einfach mehr mütterliche Eigenschaften. Das ist nun mal so, dass wir geschaffen sind, Frauen Mütter zu sein, Männer Väter zu sein. Gott wollte es so. Gott hat uns so gemacht. Unter dieser Unterschiedlichkeit können wir reifen, können wir wachsen und können wir uns freuen. Zu diesem zweiten Punkt, Unsere Geschlechtlichkeit spiegelt etwas wider vom Wesen Gottes. Können wir die nächste Folie haben? Ich lese noch die nächste. Nochmal diese Verse vor. Sie sind so zentral, weil sie etwas über uns aussagen und über Gott selber. Eben Gott sagt, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Und er schuf den Menschen als sein Abbild. Als Ebenbild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Ich glaube, es geht nicht zu weit zu sagen, dass auch unser Mannsein und Frausein zu unserer Gott-Ebenbildlichkeit gehört. Wir sind jetzt eben nicht alle gleich. Wir sind zwar alle Menschen, aber wir sind nicht alle Männer. Wir sind nicht alle Frauen. Das sind ganz besondere Unterschiede. Das sind zwei Geschlechter. Und ich glaube, dass eben auch das zur Gottähnlichkeit gehört, zur Gottähnlichkeit des Menschen. Warum? Es gibt bereits im Alten Testament Hinweise darauf, dass Gott, ja, komplexer ist als nur ein Gott. Eine Person. Da gibt es diese Gestalt des Engel des Herrn im Alten Testament. Und das ist einerseits offenbar ein Wesen getrennt von Gott, der Engel des Herrn, und andererseits ist er Gott selber. Da scheint schon so eine Verschiedenheit in Gott anzuklingen im Alten Testament. Oder der Gottesname Elohim ist eigentlich ein Name in Mehrzahl. Es ist eine Pluralendung, Elohim. Oder er sagt, lasst uns Menschen machen. Das ist vielleicht etwas ein Hinweis darauf, dass Gott nicht alleine ist. Oder das dreimal heilig, 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 wie wir es gesungen haben, auch bei Jesaja. Hinweise darauf, denke ich, dass Gott nicht alleine ist. Aber im Neuen Testament ist es dann natürlich offensichtlich und ausgeformt, dass da der Sohn ist und der Vater. Und die zwei haben eine innige Liebesbeziehung zueinander. Aber sie sind nicht völlig gleich. Sie sind unterschiedlich. Auch der Sohn ist Gott. Auch der Sohn ist göttlicher Natur. Aber es sind zwei verschiedene Personen in Gott. Dann hören wir auch vom Heiligen Geist. Und bereits im Neuen Testament gibt es dann diese sogenannten trinitarischen Formeln, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen erscheinen und gelobt werden. Ein Gott in drei Personen. Gott ist nicht allein. Und ich denke, das ist ähnlich auch, dass eben bei Gott alle drei Personen Gott sind, so wie wir Mann und Frau Menschen sind. So sind die drei göttlichen Personen alle Gott. Aber da ist eine Verschiedenheit. Und das macht es ja auch interessant, Beziehungen, dass es nicht völlig gleich ist. Wenn meine Frau völlig gleich wäre wie ich, das wäre total fad. Das wäre nicht schön. Und dann würde man sich vielleicht bald mal überdrüssig sein. Aber so hört es nie auf, sich zu entdecken, neue Seiten an sich kennenzulernen, sich immer besser zu verstehen. Und das ist schade, wenn das nicht mehr passiert in einer Beziehung. Ich glaube, häufig geschieht es, dass Beziehungen abflachen und abstumpfen. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Aber liegt das wirklich daran, dass es nichts mehr zu entdecken gibt am anderen? Liegt es wirklich daran, dass ich den anderen durch und durch kenne? Dass es nichts mehr zu sagen gäbe? Oder ist da etwas schiefgegangen? Stimmt da was nicht mehr? Habe ich vielleicht den Blick dafür verloren? Dafür, wie der andere ist, was es noch alles zu entdecken gibt? Bin ich abgestumpft? Oder habe ich selber, zu mir selber vielleicht sogar, Kontakt verloren? Wahrnehmungsfähigkeit verloren, Beziehungsfähigkeit teilweise verloren. Das soll uns, wenn wir sowas feststellen, dann arbeiten wir dran. Dann geben wir uns nicht zufrieden damit. Das ist furchtbar, wenn man sich irgendwann wirklich nichts mehr zu sagen hat. Das ist nicht normal. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht, wie es Gott möchte. Da sollen wir dran arbeiten. Aber eben, ich denke, dass macht uns auch Gott ähnlich, dass da diese Spannung ist, diese Polarität, auch diese Ergänzung zwischen den beiden Geschlechtern. Beides Menschen, liebesfähig, sogar aufeinander hin angelegt, auf das andere Geschlecht hin angelegt, liebesfähig, beziehungsfähig, fähig, ständig neue Seiten zu entdecken. Und ich glaube, so ist es auch in Gott. Das sind die göttlichen Personen, das ist ein Nehmen und ein Geben, das ist eine Liebesbeziehung, eine spannende Liebesbeziehung. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es für Gott ganz schön langweilig im Himmel. Wenn er nicht in sich schon so vollkommen wäre, dass er Liebe in sich hat, dass er Beziehung und Gemeinschaft in sich selber hat. Gott ist nicht auf uns angewiesen. Gott braucht uns nicht. Er muss nicht erst Menschen schaffen, damit er jemanden hat, den er lieben kann oder von dem er geliebt werden kann. Es wäre ein ziemlich armseliger Gott, wenn es so wäre, dass er uns bräuchte. Und dennoch hat er uns geschaffen und ich glaube auch deshalb geschaffen, weil er diesen Kreis seiner Liebe erweitern wollte, weil er da uns Menschen hineinnehmen möchte. Und wenn wir Christen werden, dann werden wir hineingenommen in diese Liebesbeziehung, die in Gott bereits da ist. Im Johannesevangelium kommt das immer wieder, wenn wir zum Beispiel das hohe priesterliche Gebet lesen. Johannes ist wohl der, der die tiefsten Einblicke von Gott bekommen hat und uns weitergibt in seinen Schriften über diese Liebesbeziehung in Gott selber. Und da sagt Jesus, ich habe sie geliebt mit der Liebe, mit der du mich geliebt hast. Unglaublich, dass Jesus uns so liebt und wir hineingenommen werden in diese Liebesbeziehung, die in Gott selber vorhanden ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir werden hineingenommen. Und wir erahnen etwas davon, von dieser Liebesbeziehung in Gott selber, auch durch die Geschlechtlichkeit, durch dieses Miteinander der Geschlechter, durch dieses Geben und Nehmen, durch diesen Austausch, durch dieses Entdecken, durch dieses wunderschöne, auch spannungsreiche Miteinander. Noch ein paar konkrete Dinge als letztes, diesen dritten Punkt. Mal weiter. Ich wollte ein paar Gruppen in der Gemeinde noch ganz speziell ansprechen und das ein wenig konkretisieren, was es heißen kann, mit unserer Sexualität, mit unserer Geschlechtlichkeit so umzugehen, dass es Gott gefällt. Oder dass wir auch die Herausforderungen, die sich uns stellen, gut bewältigen können. Diese Wahrheiten, die ich genannt habe, müssen sich ja auch im Alltag niederschlagen und konkretisieren. Verzeiht, wenn ich nicht alle Gruppen erwähne, wenn ich manche auslasse, aber ich möchte mich eben da auf ein paar Dinge fokussieren. Eben an die jungen Leute, den jungen Leuten, die noch nicht in einer Beziehung leben, noch nicht in der Ehe leben, möchte ich sagen, freut euch. Freut euch an eurem So-Sein, an eurer geschlechtlichen Identität. Freut euch, Frau zu sein. Freut euch, Mann zu sein. Steht dazu. Und man kann das auch in verschiedenster Weise ausleben, denke ich. Die Gemeinde kann ein Raum sein, wo man es auch ausleben kann. Es ist schön, wenn man auch sieht, wie Mädchen, wie Frauen dann mit den Babys herumgehen, nicht mal mit den eigenen, und sich freuen an ihnen. Oder wenn dann die größeren Burschen mit den Jüngeren dann, was weiß ich, draußen Fußball spielen. Oder wenn die jungen Männer mit den jungen Leuten dann ja Sport treiben, ihnen was weitergeben, Musik machen oder sonst was. Es ist schön, wenn das passiert, auch in der Gemeinde. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Ich kenne einen jungen Mann, er ist nicht verheiratet, aus einer anderen Wiener Gemeinde. Da gibt es sowas wie großen Bruder für vaterlose Kinder. Das finde ich toll. Er geht dann immer wieder zu seinem, ja, wenn man so will, Patenkind und spielt mit dem Tischtennis und fragt, wie es ihm geht. Und ist so ein bisschen Vaterersatz für ihn. Finde ich ganz eine tolle Sache, dass er als junger Mann das tut. Und das ist so wichtig, dass auch Kinder Männlichkeit erleben, Männer erleben, gerade wenn sie keinen Vater haben. Oder es ist auch schön, wenn junge Leute Geschwister der Gemeinde im Krankenhaus besuchen. müssen nicht immer nur die Älteren tun, Krankenhausbesuche. Ich glaube, es freut auch Ältere, wenn sie mal von den Jungen besucht werden im Krankenhaus. Oder mal die Gitarre mitnehmen, ihnen ein Lied singen. Es ist schön, wenn das geschieht. Steh als junger Mensch zu deiner Männlichkeit und zu deiner Weiblichkeit. Versteck sie nicht und freu dich daran. Geh auch in Gruppen, in geschlechtsgemischte Gruppen. Ich bin in einem Burscheninternat gewesen, 8 Jahre lang. Und das war nicht so ganz natürlich. Das war irgendwie auch nicht so ganz einfach. Man kriegt da ein bisschen eine seltsame Beziehung zum anderen Geschlecht. Ich denke, das ist nicht gut, wenn man sich dann völlig zurückzieht vom anderen Geschlecht. Geht in Gruppen mit dem anderen Geschlecht, pflegt den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und da lernt man auch etwas von Nähe und Distanz, von der nötigen Zurückhaltung, aber auch von einer Natürlichkeit im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und dieses Maß lernt man auch nur in der Beziehung zu den anderen. Die jungen Männer möchte ich speziell herausfordern, dass ihr Verantwortung übernehmt, dass ihr wirklich Verantwortung übernehmt. Für auch Familiengründung. Das ist das, was der Normalfall Gottes für uns ist. Es gibt Ausnahmen, es gibt eine besondere Berufung, dass Männer Gott dienen als Ehelose. Aber ich denke, das ist nicht der Normalfall. Und vielleicht wird es manchmal vorgeschoben, um sich nicht einzulassen auf diese riskante Beziehungsgeschichte. Es ist riskant, aber übernehmt Verantwortung. Und wartet nicht immer, bis sich was Besseres findet. Man kann auch zu anspruchsvoll sein, denke ich. Und denken, ich will mich noch nicht festlegen. Es ist noch viel zu früh, sich festzulegen. Übernehmt Verantwortung. Gründet eine Familie. Steht dann zu eurer Frau. Seid ihr treu. Und durch diese treue Beziehung in der Ehe, sagt der Epheserbrief, dadurch spiegeln wir dann etwas wider von der Treue Christi zur Gemeinde. Es ist unglaublich, dass eine menschliche Beziehung wie die Ehe hinweisen kann auf die Liebe Christi zu uns. Hinweischarakter hat die Ehe. Übernehmt Verantwortung. Steht zu eurer Familie. Seid treu. Und übernehmt auch gesellschaftliche Verantwortung als Männer. Es gibt viele enttäuschte Frauen, weil Männer zu wenig Verantwortung übernehmen. Und dann die Eheleute. Macht euch auch klar, dass euer Mann, ihr Frauen, macht euch klar, euer Mann ist nicht so wie ihr. Er ist anders, er ist ein Mann. Versucht ihn nicht ständig dann umzupolen oder völlig anders zu machen. Das heißt nicht, dass man nicht lernen kann und muss in einer Beziehung. Jeder muss lernen. Und jeder hat seine Schwächen und muss wachsen, auch am anderen und auch an den Reibungen, die es gibt. Und trotzdem, lasst die Männer Männer sein. Und ihr Männer, lasst die Frauen Frauen sein. Die müssen auch keine, Multimanagerinnen sein, die alles schaukeln und in der Familie auch alles schaukeln. Ich glaube, dass die Männer da auch häufig, weil sie meinen, nur die Frau kann das sowieso besser, zu wenig Verantwortung übernehmen in der Familie. Die Frauen sollen nur machen. Aber die Kinder brauchen auch die Väter. Brauchen auch die Väter. Ich werde meine Frau auch nie dazu kriegen, dass sie der totale Computerfreak werden wird. Das ist vergebliche Liebesmühe. Ich versuche es gar nicht, aber es ist auch gar nicht richtig und gar nicht sinnvoll. Meine Frau hat so viele Stärken, die ich nicht habe, und das ist eine wunderbare Ergänzung. Und manche Dinge kann ich nicht so wie sie. Dieses Multitasking so in der Familie, das kriege ich nicht in gleicher Weise hin. Und dann schaut es halt mal ein bisschen wilder aus, wenn ich alleine mit den Kindern zu Hause bin, wenn sie dann nach Hause kommt. Und da muss sie wahrscheinlich auch manchmal schlucken und nachsichtig sein. Aber freut euch an dieser Unterschiedlichkeit, freut euch an dieser Spannung, an dieser Polarität und versucht die andere nicht umzupolen. Und wenn vielleicht auch jetzt in der in sexueller Hinsicht, wenn es da fad geworden ist, wenn da eine Abstumpfung eingetreten ist, dann gebt euch auch damit nicht zufrieden, ihr Eheleute. Das ist nicht, wie es sein soll, das ist nicht normal. Versucht den Dingen auf den Grund zu gehen. Es ist nicht leicht, heute sich auch abzuschirmen gegen ein Übermaß an sexuellen Bildern und Eindrücken. Wahnsinnig schwierig. Und der Zugang dazu ist unglaublich einfach. Ein Klick auf der Webseite und man ist bei den entsprechenden Bildern. Und diese Überflutung, diese Reizüberflutung auch in sexueller Hinsicht ist ein Riesenproblem. Es kann sehr schnell zur Abstumpfung führen. Die Sexualität darf nicht auf die Straße, dann wird sie vulgär, dann wird sie ordinär und dann verliert sie ihren Glanz. Sie muss im Kämmerlein bleiben, dort gehört sie hin und da soll sie und kann sie faszinierend und aufregend bleiben. Wenn ich ständig dann den Vergleich habe mit Bildern und so weiter, dann lebe ich in einer Fantasiewelt. Dann werde ich gegenüber der Wirklichkeit auch abgestumpft. Achtet darauf, dass das nicht passiert. Aber häufig sind es auch Beziehungsprobleme, die nicht geklärt sind. Sind es einfach Reibungen in der Beziehung und ist es dieses vielleicht sich nichts mehr zu sagen haben, dass man sich dann auch in der Hinsicht nichts mehr zu geben hat. Und wenn das der Fall ist, dann gebt euch nicht zufrieden. Dann sucht einen Seelsorger, dann sucht vielleicht auch einen Therapeuten, Therapeutin. Das ist nicht, wie es sein soll. Das ist ein großes Geschenk, das die Beziehung stärken kann und die Beziehung vertiefen kann und soll. Gebt euch nicht zufrieden, wenn das nicht mehr gut läuft. Ja, heilig leben auch in dieser Beziehung. In dieser Beziehung im Umgang mit unserer Geschlechtlichkeit. Ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht erneut, freuen an eurer geschlechtlichen Identität. Daran, dass Gott euch als Frau und als Mann geschaffen hat. Man müsste noch viel mehr sagen. Ich habe nur ein paar Dinge anreißen können. Freut euch daran, dass Gott euch so gemacht hat. Freut euch an eurem So-Sein. Und vielleicht könnt ihr auch immer wieder mal denken dran, dass diese Ergänzung, diese Unterschiedlichkeit, dieses Einssein in der Verschiedenheit, dass das sogar etwas widerspiegelt, wie Gott selber ist. Er ist auch eins in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser Verschiedenheit der drei göttlichen Personen. Und in ihm selber ist diese tiefe, tiefe Liebesbeziehung schon vorhanden. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und zuletzt versuchen wir auch in unserer Gesellschaft vorzuleben, wie man als Mann und Frau zur Ehre Gottes leben kann in einer Welt, wo die Sexualität und die Geschlechtlichkeit ja häufig so banal, so trivial gemacht wird, wo Beziehung darauf oft eingeschränkt wird und reduziert wird. Tragen wir unseren Teil dazu bei, dass die Menschen sehen, was Gott sich dabei gedacht hat, an dieser wunderbaren Verschiedenheit und Ergänzung der Geschlechter. Amen.